Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportradio.de.
So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass auf meinsportradio.de. Es ist jetzt schon die vierte Ausgabe in zwei Monaten. Wir haben auf jeden Fall ordentliches Tempo. Und genau, heute wieder haben wir Vivian Bahlmann und George Mortz am Start. Und wir haben einiges zu besprechen, deshalb wollen wir gleich loslegen. Heute werden wir über die Frauen-15er-Nationalmannschaft sprechen. Ganz interessant, wir haben auf jeden Fall ganz viele Insights von Vivian bekommen dazu, vom Lehrgang etc. Wir werden auch ganz viel über unsere Lieblingsthemen Rugby Championship sprechen ins Detail. Und dann eine kurze Zusammenfassung von den Pro 14, Top 14 und Rugby haben. Und ganz am Anschluss haben wir ein tolles Interview mit Michael Poppmeier. Und das könnt ihr gerne am Anschluss von unserem Podcast hören. Und jetzt sage ich einfach mal viel Spaß beim Zuhören. So, und unser erstes Thema heute ist auf jeden Fall Vivian 15er Lehrgang von den Frauen. Also wollen wir erstmal gleich vielleicht ein bisschen dich interviewen. Wie es war am Wochenende in Paderborn?
Ja, war total cool. Also die Nationalmannschaft befindet sich jetzt in der Vorbereitung auf das nächste Länderspiel und das ist in Tschechien, gegen Tschechien, in Berlin im Stadion Buschallee. Und da haben die Nationalmannschaft jetzt 35 Leute circa eingeladen und um uns halt auf dieses Spiel zu konzentrieren. Es ist alles ein bisschen neu und viel frischer Wind in der Nationalmannschaft. Wir haben zwei neue Nationaltrainer seit Anfang des Jahres, Dirk Fraase und Paul McGuigan. Und das war halt irgendwie wichtig, dann irgendwie sich mal irgendwie kennenzulernen. Die Mädels haben schon mal vor ein paar Wochen einen Lehrgang gehabt. Ich bin jetzt neu dazugekommen, aber man merkt schon, dass das alles noch relativ fresh und neu ist und so weiter.
Ja. Und wie kommt es denn dazu, dass du da eingeladen wurdest? Also jetzt mit dem neuen Trainer einfach mal so, haben die neuen Leuten dazu geholt oder wie kommt das?
Ja, also Dirk Fraase, den Sturmtrainer, den kenne ich schon eine ganze Weile. Er ist halt Landestrainer in NRW, ist schon super viele Jahre einfach im Frauenrugby aktiv, hat jetzt auch die Mannschaft unterstützt, die Raccoons, die jetzt neu in der Bundesliga mit dabei sind. Also er ist dort im Westen halt relativ viel aktiv und da ich ja in einer Sportfördergruppe war, in Köln stationiert war damals und dort mit der Nationalmannschaft trainiert habe, da habe ich ihn eigentlich kennengelernt. Ja. Und er ist jetzt neuer Nationaltrainer und er hat dann einfach mich auf dem Schirm gehabt und mich jetzt wieder mit eingeladen oder hat beziehungsweise mit Paul darüber gesprochen und wollten mich jetzt beide mal sehen sozusagen. Und dann habe ich in der Hintermannschaft jetzt erst auf 12 gestanden auch beim Lehrgang, dann auf 10 und jetzt mal schauen, wie das jetzt funktioniert oder wie es jetzt weitergeht. Also am Wochenende zum 28.10. findet halt nochmal dann der Lehrgang statt mit dem Länderspiel und jetzt kann ich nur hoffen, dass ich dafür nominiert werde oder warte halt oder wir warten halt alle auf die Nominierung dafür.
Ja, sehr gut. Und du hast einfach schon in England auch auf 9 oder 10 oder auf 12 gespielt? Also hast du da eine Präferenz? Oder?
In England habe ich bei den Cheltenham Tigers fast nur auf 12 gespielt. In der Unimannschaft University of Gloucestershire 12 und 9. 10 habe ich noch gar nicht im 15er gespielt, muss ich sagen. 10 spiele ich halt vor allem im 7er Rugby. Ich habe jetzt aber am Wochenende gemerkt, dass mir 10 viel mehr Spaß macht. Also ich hätte richtig doll Bock auf 10 zu stehen. Mit 12 bin ich aber auch komplett happy. Eigentlich mit, wenn ich spielen kann, dann würde ich auch woanders in der Hintermannschaft stehen, natürlich.
Wie kommt es denn jetzt eigentlich zu dem Spiel gegen Tschechien jetzt? Oder ist das auch so eine Art Restart jetzt für die deutsche Frauennationalmannschaft? Da war es so ein bisschen ruhiger die letzten Jahre, kann man so sagen. Also ich habe davon persönlich wenig medial mitbekommen. Habe zwar jetzt auch nicht aktiv danach gesucht oder so, aber ich würde jetzt sagen, so 7er Männer, 7er Frauen, Männer 15er, Frauen 15er, die Sichtbarkeit war doch relativ gering und so viele Spiele haben da doch auch nicht in den letzten Jahren stattgefunden, oder?
Also ist vollkommen richtig, dass sich die 15er Nationalmannschaft wieder im Aufbau befindet. Es gab lange die G15, das war eigentlich eine freiwillige Initiative, die ohne Gelder vom DHV stattgefunden hat. Und damit wurde dann die Nationalmannschaft wieder ins Leben gerufen. Die durfte als Nationalmannschaft auftreten, aber komplett ohne Finanzen vom DHV. Jetzt ist es so, man ist jetzt wieder bei der Europameisterschaft dabei, spielt dann gegen Spanien, Belgien und Niederlande. Und jetzt ist es auch so, dass man wieder finanzielle Unterstützung vom DHV bekommt. Das ist jetzt wieder nicht nur die G15er, sondern das ist wieder wirklich die 15er Nationalmannschaft. Und das Spiel jetzt ist ein ganz normales oder ein Vorbereitungstestspiel. Anfang nächsten Jahres soll auch wieder ein Testspiel gegen die British Army stattfinden. Und so eine Spiele haben jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren stattgefunden. Damit hat es eigentlich angefangen. Man hat so diese Testspiele organisiert, um sich dann, um halt zu zeigen, dass man wettbewerbsfähig ist, um auch dann wieder bei der Europameisterschaft mitzumachen. Und das ist jetzt eines von diesen Spielen, ja.
Und apropos wettbewerbsfähig, also wie ist das Niveau gegenüber Tschechien oder gegenüber die Niederlande oder die anderen Mannschaften, die du erwähnt hast? Was würdest du da einschätzen?
Also bei der letzten EM, da habe ich ja nicht mitgespielt, aber da haben die 15 Nationalmannschaft den dritten Platz belegt. Man konnte da Belgien schlagen, aber Spanien und Niederlande sind schon noch deutlich stärker, kann man schon sagen. Also es ist noch unheimlich schwer, diese beiden Mannschaften zu schlagen. Gegen Tschechien müsste man jetzt eigentlich aber einen Sieg einfahren. Also Die haben weitaus schlechteren Platz in der Weltrangliste, Platz 53. Deutschland befindet sich da gerade auf dem Platz 19. Also das sollte eigentlich ein Sieg sein. Die befinden sich auch in einem Neuaufbau. Also das ist jetzt auch nicht eine Mannschaft, die jetzt ja seit Jahren so gefestigt ist, also die Tschechen. Und von daher ähnlich wie bei uns jetzt aber, muss man auch sagen. Aber da könnte man, also da geht man schon sehr positiv ran an das Spiel.
Und neben dir, kennen wir noch so andere Namen, die in den Frauennationalmannschaft gerade da eingeladen worden sind? Oder mit wem hattest du da zu tun? Oder mit wem hast du da zum Beispiel, wo du auf 10 standest, was wäre so dein Innenpaar daneben? Also kennen wir die Leute auch?
Es ist so das Ding, dass halt, es gibt ja 6 Bundesligamannschaften und primär sind die ganzen Spielerinnen aus den Bundesliga-Teams. Okay. Ich bin jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es noch andere gibt, die nur Siemer spielen, aber eigentlich bin ich jetzt jemand, der nur in der Siemer-Liga aktiv ist. Glücklicherweise muss ich persönlich einfach sagen, ich habe in den letzten Monaten beim RK03 immer das Herrentraining 15er mitgemacht, was mir wirklich zugute kommt. Ich merke das einfach jetzt, dass ich nicht überfordert bin mit so vielen Leuten auf dem Platz, sondern dass ich das durch das Herrentraining schon so kenne, wie man auch in der Hintermannschaft Moves läuft und einfach wie irgendwie das Training abläuft. Oder es ist einfach jetzt für mich jetzt nicht so neu gewesen, was wirklich richtig, richtig gut war. Anna Breitenbach, mit der habe ich jetzt vorhin gestanden, die spielt bei St. Pauli, es sind viele Hamburger mit dabei. Germania List stellt unheimlich viele Spielerinnen. Der HK natürlich auch mit dabei. Ja, eigentlich sind alle Bundesligamannschaften da vertreten, kann man schon so sagen. Noah Baltroweit ist eine besondere Spielerin, würde ich sagen. Also sie spielt gerade in England in der ersten Liga für die Wasps und hat auch wirklich eine super wichtige Rolle jetzt am Lehrgang eingenommen im Sturm. Also man kann sie schon so als Sturmführerin bezeichnen, würde ich jetzt sagen. Sie hat super wichtige, gute Ansagen gebracht. Sie ist technisch da einfach auch saustark. Und ich glaube, dass einfach für die deutsche Mannschaft Nora unheimlich wichtig ist. Die hat so viel gelernt, die hat Neuseeland gespielt, jetzt seit einigen Jahren in England und das ist eine kleine Geheimwaffe, würde ich sagen, oder beziehungsweise klein, also sie ist eine unheimlich große Spielerin, eine große Geheimwaffe für die deutsche Nationalmannschaft.
Und vielleicht apropos, dass sie in England spielen, also du hast auch selber so lange Zeit in England auch gespielt, auch in den 15er hat Variante, also wie wäre das jetzt von einem Leistung, von einem Lehrgang zu dem Cheltenham Tigers zum Beispiel? Also wie wäre da der Vergleich für dich? Also was?
Schwierig zu sagen. Wir haben jetzt nicht so viel Vollkontakt am Wochenende gespielt. Wir haben ganz viel in der Struktur gearbeitet. Wir haben in der Hintermannschaft ganz viele Moves durchgesprochen. Die Stürmer haben ganz viel an den Gedrängen gearbeitet. Also wir haben sehr viel getrennt gearbeitet und haben dann so Exit-Strategien am zweiten Lehrgangstag zusammen durchgespielt. Also wir individuell sind da wirklich richtig, richtig gute Spielerinnen dabei. Ich finde es noch schwierig, wirklich zu sagen, dass wir zusammen gut funktionieren. Also wir kennen uns alle nicht. Das war wirklich unheimlich schwer. Und dagegen, wenn ich dann Cheltenham Tigers dagegen vergleichen würde, die einfach im Team richtig gut zusammen funktionieren, ich glaube, dass die sogar vielleicht dann in der Situation oder in der Art und Weise dann einen Vorteil hätten. Weil, ja, ich hoffe einfach, dass wir bei dem nächsten Lehrgang da ganz, ganz schnell zusammenwachsen. Muss ehrlich sagen, ich denke mal, dass dann auch gegen Cheltenham Tigers man jetzt ein gutes Spiel machen würde, wo das, was jetzt nicht klar für eine der beiden Seiten ausgehen würde. So würde ich es jetzt mal einschätzen.
Okay,
Ja.
das ist doch eine gute Vorbereitung. Und wann ist das Spiel gegen Tschechien dann?
Das ist jetzt am 28.10., also wir haben jetzt noch einen guten Monat Zeit. Das findet im Stadion Buschali statt. Ich bin mega motiviert, jetzt da dabei zu sein, kann ich nur sagen. Also Stadion
In
Buschali
Berlin
ist ja
natürlich. Ja, genau.
ist mein Heimatplatz. Das erste Länderspiel dort zu absolvieren, wäre natürlich das Coolste überhaupt. Und ja, also ich bin da auch jetzt wieder direkt motiviert. Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein bei der Nationalmannschaft. Also die Trainer haben mir auch gutes Feedback gegeben. Und werde in den nächsten Wochen da ordentlich reinhauen im Training. Und ja, hoffe, dass ich dann dabei bin im Oktober.
Perfekt.
Vivian, kannst du noch was dazu sagen zum Verein zur Förderung des deutschen Frauenrugby? Das gibt es auch seit letztem Jahr, oder? Wie ist denn das entstanden? Oder weißt du darüber über irgendwas?
Ja, ich bin eines der Gründungsmitglieder gewesen. Und ja, das ist ein Verein, der sich halt, wie der Name das schon sagt, für die Förderung des Frauenrugbys als einsetzt. Man kann Mitglied werden, den Verein finanziell unterstützen, und der Verein unterstützt auch die 15. Nationalmannschaft. Also viele Gelder werden darüber, also der Lehrgang wurde auch zum Teil darüber finanziert. So, wir haben günstig, glaube ich, in der Kaserne in Paderborn jetzt übernachten können, aber natürlich die Verpflegung und so weiter muss finanziert werden. Dafür haben wir Spieler nicht zahlen müssen. Wir haben aber unsere eigene Anreise gezahlt, aber da werden wir halt von denen unterstützt. Und was sich auch dieser Verein ja, auf die Fahne geschrieben hat, ist vor allem auch das 15er zu fördern. Und deswegen wurde von dem Verein wird es halt angeregt, Stützpunkttrainings zu absolvieren. Es gab jetzt im Westen ein Stützpunkttraining. In Berlin haben wir die ganze Division Ost als Stützpunkttraining für 15er genutzt. Im Norden findet das auch statt. Und diese unterschiedlichen ja, Divisionen sozusagen treffen sich auch regelmäßig, spielen dann 15er gegeneinander und auch zusammen. Und man hofft, dass dadurch halt das 15er Rugby noch so ein bisschen etabliert werden kann. Und daraus ist auch so ein bisschen, sind auch die Raccoons entstanden. Also es gab erst dieses Stützpunkttraining im Westen, und die Mannschaften oder viele Spielerinnen aus unterschiedlichen Vereinen haben dann gesagt, ey, wir schaffen es doch aber auch, in eine eigene Mannschaft zu stellen. Und die Spiele sind jetzt mittlerweile auch in der Bundesliga. Und man hofft natürlich auch, dass das irgendwie in anderen Regionen stattfindet. Also München hat jahrelang 15er Rugby gespielt. Die könnten eigentlich aufgrund der Anzahl der Spielerinnen wahrscheinlich schon eine 15er Mannschaft stellen. Ich wurde, glaube ich, von allen Spielerinnen am Wochenende gefragt, was denn mit der Region Berlin ist, warum wir keine 15er Mannschaft stellen. Da gibt es genug Spielerinnen. Ich glaube, wir in Berlin, wenn wir uns alle zusammentun könnten, locker eine 15er Mannschaft stellen. Ich persönlich bin der Meinung, das fehlt da einfach an Manpower, an Womanpower sozusagen, weil es gibt einfach niemanden, der das wirklich in die Hand nimmt. Also genug Spielerinnen gibt es, aber ja.
Genau, vielleicht ist das ein gutes Thema. Also jetzt gibt es halt in der 7. Liga auch so eine Verstärkung von Potsdam zum Beispiel, da relativ neu gegründete Mannschaft. Also Woman Power, wie du halt sagst, gibt es halt schon. Also es fehlt halt nur jemand, der das ein bisschen zusammenbundelt, oder?
Ja, genau. Es braucht jemanden, der einfach mal Termine festlegt, vielleicht auch auf der Suche nach Trainern geht. Also der RK03, wir haben gesagt, wir wollen 15 in erster Linie spielen. Wir haben letztes Jahr oft Turniere bestreiten können mit zwei Siebermannschaften. Dieses Jahr waren wir beim ersten Turnier nur zu neunt. Da können wir selber nicht sagen, wir können eine 15er-Mannschaft stellen. Mit den anderen zusammen würde das funktionieren. Aber auch da ist es so, dass wir halt extra Trainingseinheiten auch für Sieben machen, also diese BAV-Trainingseinheiten. Da sind wir aber auch nicht mehr als 15 Leute. Und ja, es ist wirklich schwierig. Ich glaube, es gibt super viele Spielerinnen, die Bock auf 15er hätten. Es braucht halt jemand, der das in die Hand nimmt. Und das ist auch eine extreme Belastung. Also man hat diese sieben Turniere regelmäßig, dann haben wir diese BAV-Trainings. Wir als RK03 suchen uns dann noch extra Trainingseinheiten mit Potsdam. Dazu noch ein 15er-Training zu machen, dazu noch einen 15er-Wettkampftag zu haben, da hat man kein Wochenende mehr frei. Also ich würde es feiern, ich finde es cool, aber es ist halt auch für viele eine extreme Belastung. Also ich meine, das, ja, wer kann das stemmen? Ne? Also das ist, da muss man auch wirklich regelmäßig trainieren, weil sonst schafft der Körper das ja gar nicht und dann ist der Verletzungsgefahr wieder zu, ja, hoch und so weiter. Also, aber ich habe wirklich gesagt, auch am Wochenende zu den Mädels, kommt nach Berlin, ja, stellt Trainer, oder findet irgendwie einen Trainingsplatz, einen Trainingsort. Ich denke, dass da viele hinkommen würden, aber okay, in Berlin sind alle irgendwie auch einfach mal busy mit dem Sima Rugby, würde ich sagen.
Okay, dann wir sind gespannt, wie es halt für dich weitergeht und wünschen dir auf jeden Fall viel Glück mit,
ja,
mit der weiteren Lehrgang und Nominierung und Länderspiel etc. Und ja, genau, bedanken uns auf jeden Fall für die Zeit und bis bald.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnow, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Richtig so. Das nächste Thema für uns, wer hat dann die Südhemisphäre, wo wir eigentlich unsere Experte Big G immer haben. Ne?
Also, ich hoffe, irgendwer von euch hat zumindest auch mal die Spiele geguckt.
Ja, genau. Ich habe leider diesmal nur die Zusammenfassung geguckt und selber dann eigene Podcasts angehört, wo zum Beispiel ordentlich über Courtney Beal gelästert wurde. Und ja, also vielleicht Stichpunkt Australien. Das gibt halt jetzt, die haben jetzt die schlechteste Weltrang irgendwie seit keine Ahnung wie lange.
Seit der Einführung.
Ja, genau, sind wirklich so runtergerutscht.
Aber gut, die gibt es ja auch erst, ich weiß nicht, 7, 8 Jahre oder 17, 18 Jahre. Also ist ja nicht so, dass.
Ja, aber grundsätzlich.
Also auf welchem Platz befindet sich Australien jetzt?
7.
Ja. Hm. Also das Ding ist, wir haben am Anfang gesagt, so ein bisschen aus Spaß, wärst du lieber Trainer von Leicester da gewesen oder Trainer von Australien oder Südafrika etc. Und jetzt ist es auf jeden Fall so an einem Punkt gekommen, wo ich selber nicht mehr weiß, wie das halt weitergehen soll für Australien.
Ja. Also Checker wird zerrissen, die Leute sind halt wirklich richtig sauer und es wird auch nicht besser. Also die Basics funktionieren ja schon nicht. Man muss ja sehen, Checker ist, glaube ich, ein Jahr vor dem letzten Weltcup reingekommen. Und hat da noch ein bisschen viel Positives verändert, aber Leute fragen sich jetzt, okay, was hatten wir in den letzten 3-4 Jahren erreicht? Also wie Fitnesslevels, ja, schon Basic Skills und so. Und da sehen die Leute halt wirklich gar keine Verbesserung. Also die Offensive ist halt sehr eindimensional und es scheitert schon an sehr vielen Sachen. Also Südafrika hätte wahrscheinlich viel höher gewinnen können oder sollen auch, hätten sie mal auch ein bisschen klinischer, more clinical gespielt.
Du meinst, Südafrika hätte höher gewinnen sollen?
Ja, auf jeden Fall. Die haben sich wahrscheinlich, Südafrika war so gut in Neuseeland und dann sind sie wahrscheinlich im Unterbewusstsein haben sie sich eher so ein bisschen auf das australische Niveau angepasst, sind also so ein bisschen runtergegangen in der Qualität. Ich glaube nicht absichtlich, also das ist nur meine Vermutung.
Aber das passiert ja oft automatisch, genau, dass man sich ein bisschen dem schlechteren Team anpasst, ja.
Genau, auch unterbewusst. Ich meine, die werden jetzt nicht super arrogant gewesen sein und in das Spiel so reingegangen sein, aber ich glaube schon, dass da unterbewusst, die werden ja auch die Spiele vorher gesehen haben gegen von Australien gegen Argentinien und das hat da bestimmt einen Einfluss gehabt.
Ja, du hast schon viele Punkte erwähnt, aber woran liegt es? Also wenn ich halt so das zusammenfassen könnte, liegt es an den Spieler, liegt es an den Trainer, liegt es an der Dichte der Kader, liegt es an, dass die anderen Mannschaften stärker geworden sind? Also
Courtney Beal, ich glaube, der wird jetzt für das kommende Spiel, also an 10, das war ein Experiment, der wird für das kommende Spiel wieder auf 12 gesetzt, so wie ich das heute gesehen habe. Und eigentlich sagen einige auch, der hätte mal lieber Fullback spielen sollen. Das ist da, wo er vor 3, 4, 5 Jahren wirklich geglänzt hat oder so. Ja, woran, also schon beim Angriff kann man halt sehen, dass oftmals die australischen Stürmer entweder zu spät am Ruck oder Breakdown waren oder viel zu viele da waren. Also 6, 7 Leute teilweise oder so. Das heißt, da fängt schon mal an. Das heißt, entweder du verlierst seinen eigenen Ball oder er wird halt extrem verlangsamt von den Springbok Forwards. Das heißt, da kannst du schon mal keine Plattform bauen für deine Hintermannschaft. Dann oft, also Springboks sind auch sehr oft in der Rush-Defense auf die Australier zugegangen und da hatten die auch kein Konzept für. Die haben halt mal 3, 4, 5 Mal so Cutout-Passes geworfen und das hat einmal im Versuch geendet und die anderen drei Male ging es halt voll daneben. Also entweder ist da einer zu weit gelaufen, Hooper war auch öfters mal auf dem Flügel und das hat hinten und vorne, also es sieht so aus, als ob da, die haben das Konzept eingeübt, dann hat es aber im Spiel nicht geklappt und dann haben sie aber einfach nichts geändert während des Spiels. Also da war die Fähigkeit gar nicht da, im Spiel zu erkennen, okay, Springbok Forwards kommen jetzt immer sehr schnell auf uns zu in der Defensive und das, was wir jetzt einstudiert haben, das funktioniert jetzt nicht. Da muss man nach 20, 30 Minuten, muss da halt irgendwann mal kommen und sagen, jetzt müssen wir halt was anderes ausprobieren. Also. Und das meine ich mit Eindimensionalität, dass da halt nicht viel Kreativität auch vorher schon. Einige Leute sagen, vielleicht Australien, die Spieler sind seit den Jugendzeiten immer overcoached. Das heißt, verlassen sich zu viel darauf, dass die Coaches ihnen vorher Instructions geben, wie man zu spielen hat. Und dann, das führt dann dazu, dass man im Spiel die Fähigkeit verliert, selber Entscheidungen zu treffen.
Genau, das hätte ich gerade gesagt. Falsche Decision-Making einfach. Also gerade wenn halt da diese Rush-Defense kommt, dann versuche und ich mich vor allem in eigenem Mahlfeld befinde, dann will ich einfach den Ball rausballern und wegkicken und dann fangen die an, diese weiten Pässe zu spielen und da wird ein Ball nach dem anderen intercepted, so ungefähr. Also und das ist einfach falsches Decision-Making. Oder denke ich mir, das muss man noch sehen. Also wenn das kann doch nicht 2, 3 Mal in einem Spiel passieren. Genau. Aber dieses Overcoaching finde ich total einen interessanten Punkt. Also habe ich nie so jetzt drüber nachgedacht, dass die einfach aufhören, vielleicht selber zu denken im Spiel.
Aber also wenn ich das betrachten würde, also kann das sein, das eine Overcoaching, aber so ein paar Basics, so wie Fitness, also
genau,
das also kommt sorry, halt auch aber dazu. Nach der 60. Minute, wenn die Leute, ich meine, ein Stürmer, der 120 Kilo wiegt, willst du nicht erwarten, dass er 80 Minuten durchballert, aber ich meine, wenn du halt so 2 Props hast, und der eine soll 40 Minuten spielen und dann kannst du auswechseln, der andere. Also du musst in der Lage sein, 40 Minuten schon Vollgas zu geben. Und ich glaube, da hakt das schon. Also die 8 Stürmer von Australien, fitnessmäßig, also ich bin selber halt nicht der Fitteste, aber wenn der Anspruch von denen ist, mindestens 40 Minuten bis, also für die anderen 60 Minuten durchzuhalten, dann muss der grundlegende Fitnesslevel anders sein. Und was ich halt nicht entscheiden kann, ist, liegt das daran, dass die so viel trainiert haben, dass sie so Burnout haben? Oder liegt das daran, dass denen fehlt so in Grundlage als Preseason?
Weil ich glaube, das Problem ist, dass die Grundlage, dass in den vier Clubs in Australien unterschiedliche Systeme trainiert werden, also auch unterschiedliche Fitnesslevels. Obwohl ja Rugby Australia vielleicht die Hälfte des Gehalts zahlt von einigen Wallabies, haben die wenig Einfluss darauf, wie die Strength and Conditioning Coaches die Leute im Club trainieren oder so. Was halt in zum Beispiel Irland oder Neuseeland auch anders ist, wo es glaube ich von top-down, da wird die Entscheidung gemacht, okay, so wird trainiert und wir wollen, dass alle unsere Franchise-Systeme, ob das jetzt nun die Highlanders oder die Crusader sind oder Ulster oder Munster, wir wollen, dass alle hier auf demselben Stand sind. Weil wenn die nämlich dann zur Nationalmannschaft kommen, da kann man ja nicht mehr so viel, da gibt es ein paar Trainingscamps, aber da kannst du ja nicht extrem viel coachen. Also da muss ja schon ein gewisses Grundfitness, Grundspielverständnis muss ja da sein und alle müssen auf demselben Level sein. Und das sehe ich halt gar nicht. Und das kann man ja auch nicht in einem Monat oder im halben Jahr oder in einer Saison umstellen. Also ich glaube, Australian Rugby wird noch weiter runtergehen. Vielleicht schafft man es in 5 Jahren dann nochmal den Turnaround oder so.
Okay, also bleibt spannend. Also was man halt sagen muss, das hat Glückwunsch an Neuseeland, die hat jetzt wieder den Rugby Championships gewinnen. Es war dieses Mal nicht so eindeutig, aber letzten Endes gewinnt Neuseeland immer wieder.
Also ich hab von Argentinien mehr erwartet, vor allem weil Neuseeland ja auch nicht die beste Truppe geschickt hat. Kieran Reid ist direkt nach Südafrika geflogen, Owen Franks auch. Und dann, ich glaube, Luke Whitelock hat sich noch verletzt im Training. Also das heißt, an 8 ist ja Sevilla gestartet. Und da dachte ich schon so, vielleicht hat Argentinien eine Chance. Aber die sind ja in der ersten Halbzeit komplett auseinandergefallen. Scrum, Lineout war unterdurchschnittlich, kann man schon sagen. Obwohl alle sagen, ja, Argentinien, traditionell starke Scrum, Setpiece und so. Also die letzten zwei Jahre, muss man ja wirklich sagen, das war enttäuschend. Adi Sevilla, definitiv Spieler des Tages für mich. Ja, Neuseeland, drittes Jahr in Folge gewonnen, 16 Mal in den letzten 22 Jahren gewonnen, wenn man die Tri Nations noch dazu rechnet.
Ja.
Ich weiß nicht. Also das Spiel fand ich auch nicht schön an. Ich habe live geguckt, ich glaube 0.40 Uhr hat es angefangen. Ich war halt echt froh, dass es vorbei war um 2 Uhr morgens.
Ich fand das gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also ich fand es immer ist wieder schön zu sehen, dass Argentinien halt trotzdem, die ist halt eine Mannschaft, die kämpft immer bis zur letzten Minute. Und das rechne ich denen hoch an. Also das macht für mich Spaß zuzuschauen. Und das ist irgendwie für mich auch der große Unterschied zu einer Mannschaft wie Australien, wo man einfach in den letzten Spielen immer wieder gesehen hat, dass die dann einfach nicht mehr kämpfen, nicht mehr noch dieses Try-Saving-Tackle versuchen zu machen. Und das ist halt natürlich, geht das Spiel ziemlich eindeutig aus, aber irgendwie Argentinien ist es eine Mannschaft, ich schaue da einfach gerne zu und ich finde, das ist immer ein schöner Kampfkreis, den man dann sieht bei denen.
Wer sich hat da noch mehr interessiert, auf jeden Fall gibt es halt bald in Europa die Gelegenheit, also die ganzen, für die Leute, die es nicht wissen, die ganzen Südhemisphäre-Mannschaften kommen halt in unserem Herbst in die Nordhemisphäre, das heißt, dass zum Beispiel Irland gegen Neuseeland und Argentinien spielen wird, zum Beispiel in Irland und die Mannschaften reisen halt rum, also da werden wir wahrscheinlich das nächste Mal noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber diese Autumn Internationals sind schon sehr spannend und das ist halt für die Mannschaften wie Neuseeland, die haben schon eine tolle Vorbereitung mit diesen Rugby Championships.
Wann ist das dann? Im November, oder?
Genau, November, also November Internationals, also Autumn Internationals heißt es also Englisch. Genau, also dann werden wir wahrscheinlich das nächste Mal noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, also es bleibt halt nur zu sagen, herzlichen Glückwunsch Neuseeland. Ja. Und nächstes Jahr gibt es dann eine abgekürzte Version wegen der Weltmeisterschaft von den Rugby Championships. Genau, so bleibt es.
Aber Samstag ist ja noch das letzte Spiel, der letzte Spieltag. Obwohl, ich meine, ja, Neuseeland hat jetzt schon gewonnen. Trotzdem freue ich mich auf das Spiel in Südafrika. Ich denke, die All Blacks werden ihre besten 15 rausschicken. Gehe ich mal von aus. Aufstellung habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich denke, also ich würde auch sagen, All Blacks gewinnen in Südafrika mit +7 Punkten.
Okay, Vivian?
Ach, ich tippe jetzt dann einfach mal auf Südafrika. Oder hast du gerade für Neuseeland? Nee, also ich gehe davon aus, dass Südafrika da wirklich, ich meine, sie haben ja Neuseeland schon geschlagen. Natürlich war das bestimmt auch mit ein bisschen Glück, dass sie die besiegen konnten, aber immerhin sind sie jetzt zu Hause. Und da sage ich, dass das Ergebnis genau andersrum ausfallen wird. Also 7 Punkte plus für Südafrika.
Und dann sage ich einfach mal, Neuseeland mit +20 Punkte.
Bullshit.
Ja, okay. George, bitte.
Nachmittags.
Okay. Dabei fasst du es zusammen.
Was ist mit Argentinien, nein. Australien?
Egal, Argentinien, Australien ist total egal.
Nein, da geht's doch. Also ich glaube, Australien wird gewinnen, kein Witz.
Nee.
Ich sag, Argentinien gewinnt mit mehr als 15 Punkte plus.
15?
Ja.
Aber wir müssen uns das echt mal aufschreiben oder so. Ansonsten, okay. Dann
gucken wir mal.
Ich notiere mir das jetzt.
Okay, schreib dir das mal auf. Ich werde mir
Flat Bad fürs nächste. Genau, also das war's für heute für dieses Teil, für die Südhemisphäre Rückblick.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
So, und das, wir wollen halt noch so kurz über die Ereignisse in Europa, also Clubmannschaften, England, Irland etc. halt noch kurz sprechen. Also es gibt Pro 14 und Top 14 und Premiership Rugby. Also in den letzten 2 Wochen gab es einige Ereignisse. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen wegen Bass Rowe. Bass Rowe haben wir alle gesagt, okay, George hat gesagt, der wird hat nichts kriegen. Ich habe gesagt, er verdient auf jeden Fall eine lange Strafe. Letzten Endes kriegt er 5 Wochen, was eigentlich nichts ist. Ja, so.
George, du hast dich darüber extrem aufgeregt, oder? Oder regst dich darüber auf?
Ich.
Ja, dass es so wenig ist?
Oh, nee, ich habe damit, ja, das, der hätte eigentlich mehr verdient, hätte definitiv mehr verdient, aber ich habe damit schon irgendwie gerechnet, weil ich glaube halt immer noch, so wie ich das verstehe, dass alle Unions, also in England gibt es einen Referee-Boss und alles ist einheitlich, aber wenn du halt die Pro 14 und auch die Top 14 siehst, da scheinen die Systeme ganz unterschiedlich zu sein und jeder... Und in Frankreich, wie gesagt, habe ich so das Gefühl, dass man immer so die eigenen Spieler, man weiß halt, dass es so ein High-Profile-Spieler, da wird dann ein bisschen davon abgesehen, den zu stark zu bestrafen. Wohingegen in England die Leute kein Problem haben, einem Chris Ashton, der im Vorbereitungsspiel einen, ich glaube, der hat so einen Tip-Tackle gemacht oder so.
Und dafür, nee, der hat eben geschlagen ins Gesicht.
Dafür also kriegt er halt schon 7 oder 8 Wochen, fehlt auch im... kann im erst im in den ersten England Spielen nicht mit oder wurde trotzdem ins England Camp eingeladen. Aber also da scheint man mehr rigoroser zu sein, wohingegen in Frankreich das nicht so ist. Und dann auch wenn man
das ist einfach noch, alles unterschiedlich, ne?
Wie gesagt, Pro 14 da scheint in Irland, England, Italien, da scheinen auch unterschiedliche Referee Management Systeme zu greifen, was halt
Problem. So ist es. Aber es gab in den letzten Wochen auch so ein paar spannende beziehungsweise nicht so spannende Spiele. Also für mich würde ich gerade einfach so kurz zusammenfassen, Saracens marschiert einfach weiter und irgendwie gibt es halt null Konkurrenz für den.
Barf sah auch wirklich schwach aus gegen die. Also
ja, die so B-Mannschaft, das wäre quasi deren B-Mannschaft angeblich, sagen.
Von Barf.
Ja, genau. Also die haben halt so ein bisschen damit gerechnet, hey, wir werden halt gegen Saracens verlieren. Lieber heben wir unsere Top-Jungs auf für, glaube ich, mal das nächste Spiel gegen Leicester. Es wird auch ordentlich diskutiert, ob das halt so eine coole Sache ist letzten Endes. Geht auch so ein bisschen in Irland und so, auch wegen diesem Player-Management. Also zum Beispiel, letztes Wochenende gab es Leinster gegen Connacht. Leinster kommt mit fast alle Top-Besetzungen da. Und dann dieses Wochenende gegen Munster, also wirklich was immer einfach das Spitzenspiel war in Irland. Und jetzt wird hat höchstwahrscheinlich Johnny Sexton hat nicht spielen, der beste Spieler der Welt, beziehungsweise auch auf jeden Fall in Europa ist. Ja, also für mich ist es halt so eine Sache, man kann es halt so oder so sehen. Auf der einen Seite willst du halt nicht die Spieler, zu viele Spieler spielen lassen. Auf der anderen Seite willst du halt, dass die Top-Spieler wirklich Top-Spieler bleiben. So. Und das ist halt ein bisschen schade.
Ja, also irgendwie würde man, also als Fan würde ich mir manchmal ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich halt zu spielen gehe und dann auch hingehe, um Johnny Sexton zu sehen oder halt die Top-Spieler und dann laufen die, weiß ich nicht, also wenn man
alle paar Wochen mal auf, ne?
Ja.
Dann laufen die nur alle paar Wochen mal auf.
Ja, und wenn Bas so wirklich vorher sagt, ja, wir schicken hier, wir verlieren sowieso, also ich weiß nicht, da muss man schon Hardcore-Fan sein.
Ja.
Aber was kann man da machen? Keine Ahnung. Also.
Ja, also es hat so diese ewige Debatte. Also in England spielen die Spieler 30 plus Spiele in der Liga und in Irland spielen die hat 6 Spiele oder sowas in der Liga. Und es hat Tag und Nacht Unterschied einfach, wie die Leute behandelt werden. Und letzten Endes jetzt mit den November Internationals auch dann die ganzen Frontline-Spieler werden halt keine einzige Sekunde Pro 14 spielen zum Beispiel. Hm.
Was ja dann schon so ein bisschen alles verwässert und die...
Ach, ich fand das... Ja?
Nee, es gibt halt andere Leute eine Möglichkeit, auf jeden Fall, aber es hat verwässert schon die Wettbewerbsfähigkeiten von den Mannschaften, die gerade so... Zum Beispiel bei Leinster, da werden halt 15 Leute mindestens für die Nationalmannschaft nominiert. Das heißt, dass du eine ganze Mannschaft verlierst für 4 Wochen im November.
Die Liga geht ja ganz normal weiter. Ist ja nicht so wie im Fußball, dass man dann das dann alles aussetzt, erste, zweite Liga, sondern da wird ja auch Weltmeisterschaft wird doch nochmal durchgespielt nächstes Jahr, oder?
Genau, ja. Vivian, du siehst das ein bisschen anders.
Nee, ich finde es auch unheimlich schwierig. Also auf der anderen Seite gibt es manchmal Teams, die dann halt nur ihr B-Team stellen, weil sie wissen, dass sie es sicher gewinnen. Auf der anderen Seite hast du dann Mannschaften, die dann ihr B-Team nur stellen, weil sie wissen, dass sie sicher verlieren. Das ist irgendwie... weiß nicht, ob man, klar, wahrscheinlich die Coaches, die versuchen halt da so taktisch ranzugehen. Ich finde es schade, wenn eine Mannschaft schon davon ausgeht, dass sie verliert, ja, und dann nicht ihre beste Mannschaft stellt. Also ich finde das einfach nicht so der wirkliche Sport-Spirit, der da irgendwie an den Tag gelegt wird, und ich finde das schade. Und eine 50-27 Klatsche jetzt, die jetzt BAF bekommen hat, ist doch einfach nicht mehr schön. Und ich finde, das sollte immer das Ziel sein an der Mannschaft, so eng wie möglich das Ding irgendwie zu spielen. Auch wenn man vielleicht verliert, ist es doch einfach für alle, denke ich mal, nimmt man mehr daraus aus dem Spiel, wenn man wirklich kämpft, wenn man wirklich einfach auf dem Top-Niveau spielt, anstatt man jetzt da die B-Mannschaft verheizt gegen Saracens. Also ich bin auf jeden Fall nicht so der Fan davon, dann da schon so ranzugehen, dass man das Ding eh verliert.
Also so eine Mannschaft wie Bath hat einfach nicht die Dichte im Kader. Also wirklich hat mit 44 Top-Leute da irgendwie im Kader zu haben, haben die einfach nicht gehabt. Die haben...
Genau, aber es ist auch kein Geheimnis, auf was man irgendwie, was kommt in so einer Liga. Dass halt jedes Wochenende Spieltag ist und dass da Mannschaften wie Saracens auf einen zukommen. Ja. Also so ist das nun mal. Ja. Irgendwie,
also
oder?
Also ich persönlich mag Saracens halt gar nicht. Und deren Art und Weise zu spielen ist auch, es ist halt nicht so schön, finde ich. es leider kommt halt oft, also weil er hat so die Top-Mannschaft, dann sieht man das oft im Fernseher, wird oft übertragen und wird oft berichtet, aber ich bin halt zum Beispiel komplett anti Owen Farrell und solche Sachen.
aber vielleicht muss er von der Farrell-Familie sein, wenn sein Vater Defense-Coach in Ireland?
Andy Farrell, ja genau, das ist sein Papa. Die haben mal beide für Saracens gespielt, Vater und Sohn. Aber vielleicht, wir haben heute nicht so viel Zeit, wollen wir vielleicht einfach mal ein bisschen kurz zusammenfassen mit so Tops und Flops und Wünsche für das nächste Mal. Also Vivian, also wir haben einige Spiele gesehen, aber vielleicht nicht alle Spiele gesehen. Hattest du so Tops und Flops irgendwie von den letzten zwei Wochen in europäischer Clubmannschaften?
Top ist auf jeden Fall Harlequins gewinnt gegen Gloucester in einem super, super, super coolen, spannenden Spiel. Also schade für Gloucester, aber...
Liegt an deinem Herzen, ne?
Erster Auswärtssieg seit einem Jahr, oder? Für Harlequins?
Ja, genau.
Und Gloucester ist ja so unheimlich stark in die Liga gestartet, und das Spiel kann ich nur jedem empfehlen. Das sollte man sich nochmal ganz angucken. Das war echt mega spannend.
Na, Flops?
Von mir jetzt?
Ja, also von dir, ja.
BAF geht in das Spiel mit einer schlechten Mannschaft und kriegt total die Klatsche von Saracens. Das ist ein absoluter Flop. Finde ich nicht sportlich, und ich hoffe, dass wir das einfach nicht mehr, dass wir das nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass sie da einfach jetzt medial, dass das so kritisiert wird, dass sie sich das überlegen, ob sie das nochmal machen.
Okay, und Big G für dich, Tops und Flops von den letzten Wochen?
Gloucester, so ein bisschen die Enttäuschung, von denen hatte ich mehr erwartet. Bei Saracens verloren, auch relativ deutlich, wenn man das Ergebnis anguckt. Dann halt auch zu Hause, also ich habe mir mehr von denen für die gesamte Saison erwartet. Okay. Bisher jetzt ein Unentschieden, zweimal verloren. Also das auf jeden Fall in der Premiership.
Von wem hast du mehr erwartet?
Gloucester.
Mhm. Ja.
Und Überraschung, so ein bisschen, ne? Worcester gewinnt gegen Leicester zu Hause, 37-44, das ist schon anderthalb Wochen her, aber das war auch ein cooles Spiel, wo Leicester noch zurückgekommen ist, wo man dachte, 37-37, noch drei Minuten geht das Spiel, und dann gewinnt Worcester da doch noch, die ja vorher, glaube ich, noch nicht einmal gewonnen haben.
Ja, also für mich war es auf jeden Fall, Ulster hat so eine ordentliche Klatsche bekommen vom Munster am Wochenende. Das war relativ abzusehen. Ulster fehlen hat viele Leute gerade. War halt ungewohnt ein bisschen B-Mannschaft oder Mischung. Aber dieser eine Versuch von Joey Carberry, wo er es halt mit einem Hand fängt und so zu sich nimmt und dann durch die letzten zwei, drei Leute durchmarschiert, fand ich halt ziemlich geil. Falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr es bei YouTube auf jeden Fall nachgucken.
Munster gegen Ulster.
Genau. Joey Carberry Versuch einfach mal, also nicht das ganze Spiel oder die Versuche, viele waren einfach mal nicht besonders, aber diese, wo Carberry einfach mal, ich weiß nicht, der Ecker Alex Wooten hat den Ball einfach so hingeschmissen in der Luft und Carberry läuft und fängt es halt mit einem Hand und läuft halt durch. Und Flop für mich ist halt so ein bisschen controversial. also für die einige Leute, die auch so andere Podcasts anhören, es gibt halt diesen Rugby-Pod mit normalerweise Jim Hamilton, Andy Good, und da war jetzt halt Joe Marler, und Joe Marler ist gerade in den Medien gewesen, weil er hat jetzt gesagt hat, er wird halt jetzt in die Rente gehen, für England zumindest, spielt weiterhin bei Harlequins. Und was ich einfach seltsam fand, war, dass er das begründet mit, er will halt mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, ne? Das ist das eine. Dann in demselben Atemzug ist er halt bei diesem Rugby-Pod, was er auch bestimmt auch nicht ohne Zeitaufwand ist, fand ich ein bisschen seltsam. Und dann ein Jahr entfernt von der Weltmeisterschaft in die Rente zu gehen mit 28, finde ich ein bisschen, ja, also ich fand nicht, dass er der geilste Spieler ever war. Ich fand auch so, manchmal ist er ein bisschen so ein Hooligan manchmal, aber der hat schon was drauf, und ich finde es schon ein bisschen schade, enttäuschend, dass er hat jetzt gerade den Zeitpunkt, dass ich das habe nicht so ganz verstanden. Also ich weiß, dass Familie ihm wichtig ist, aber so ein bisschen, was er sagt und tut, sind halt nicht gleich. Also war für mich ein bisschen
dauernd. Ich weiß nicht, also, sorry, Donne, bist du schon fertig, oder?
Ja, das ist mein Flop. Du wirst mir sagen, dass es nicht mein Flop ist.
Na, oder? Ich glaube, also einmal, um beim Podcast eine Stunde aufzutreten, ich glaube, also diese englischen Training Camps sind sehr, sehr, sehr grausam, was, glaube ich, sowohl die physische als auch die mentale Belastung angeht. Also das habe ich so auch von anderen Zeitungsartikeln und Podcasts gehört, dass die Leute da, also da wird man wirklich geschunden unter Eddie Jones. Und da kommen wir dann wieder so auf die Mehrbelastungen, vielleicht zu viele Spiele in der Premiership, zu viele Spiele Nationalmannschaftsebene und so weiter und so fort. Das weiß ich nicht. Also ich sehe das nicht so negativ. Aber gut,
okay.
Schließen wir jetzt ab. Danke.
Genau, dann für heute, das ist alles. Aber wir haben noch ein besonderes Interview. Big G hat sich schon wieder stark gemacht und ein tolles Interview mit Micha Popmeier geschnappt. Ihr könnt es auf jeden Fall, werden wir es halt jetzt im Anschluss halt noch ranhängen, könnt ihr euch gerne noch zuhören. Also George hat ganz viele coole Fragen und Micha Popmeier auf jeden Fall eine spannende Personalität und interessante Spieler für die deutsche Nationalmannschaft. Also könnt ihr gerne anhören. Ansonsten hören wir uns wieder, hoffentlich spätestens in 2 Wochen. Also tschüss für heute.
Tschüss.
Bis dann.
Und viel Spaß beim Hören von einem Interview.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, dann können wir jetzt auch anfangen. Also, geboren bist du in Südafrika, ne?
Genau,
ja. In Durban.
In Durban.
Genau, und wie bist du dann, wann hast du das erste Mal Rugby gespielt? Wie bist du so zum Rugby gekommen und wie war dann überhaupt die Verbindung nach Deutschland?
So, in Südafrika ist es so, dass Rugby in der Schule ist. Aber ich habe erst in die Hochschule angefangen mit Rugby. Mhm. Aber erst, nur weil es eine Rugby-Schule war. Ich hab überhaupt kein Rugby in die Schule gespielt. Aber weil Rugby so eine große Sport in Südafrika ist und vor allem die Schule, wo ich war, war es immer Teil von der Schule. Das heißt, wir mussten jeden Wochenende bei der Schule bleiben und die erste Mannschaft angucken.
Ah, okay.
Das war die Schule wegen. Also da habe ich meine Liebe mit Rugby, da hat es angefangen.
Und wie alt warst du da?
Das war mit 14 bis 18.
Mit 14 bis 18 dann Rugby angefangen zu spielen. Wohingegen einige anderen Südafrika, denke ich mal, fangen schon mit 5, 6, 7 an oder so?
Ja, genau.
Okay. Und bist du dann von Südafrika nach Deutschland oder nach Europa gekommen?
Nach der Schule habe ich mit Rugby angefangen. Da habe ich auch, in die Schule war ich ganz, ganz kurz und ziemlich dick. Also keinen Rugby-Körper habe ich gehabt, aber erst nach der Schule bin ich aufgewachsen und ein bisschen länger. mit Rugby angefangen. Und dadurch war ich südafrikanische U18-Mannschaft eingeladen. Aber ich habe nicht die Finalmannschaft geschafft. Und dadurch haben die herausgefunden, dass ich einen deutschen Pass habe. Und dann hat Peter Ines Savici mich telefoniert aus Deutschland, um zu fragen, ob ich Lust habe, für Deutschland U21 zu spielen, den WM-Quali. Und dadurch bin ich nach Deutschland gekommen und für Deutschland U21 gespielt. Und dann hat Peter mir eine Club in Frankreich ausgefunden und leider hat es nicht ausgeklappt. Und dann bin ich nach Hannover gezogen, weil unser erstes Länderspiel gegen Holland war. Das war mein erstes Länderspiel. Und dann, weil ich beim DRC geblieben sind, dann habe ich dann auch weiter da geblieben, um zu spielen.
Ah, okay. Das heißt, also du hast auch Deutschland U21 schon gespielt, bevor du überhaupt für den Club gespielt hast.
Genau.
Und ist dein Vater Deutscher oder deine Mutter Deutsche?
Meine Mutter ist deutsch, aber mein Vater ist österreichisch.
Ah, okay, verstehe. Und dann in Hannover, wann war deine erste Saison dann in Hannover? Beim DRC, oder?
Ja, DRC, genau. Ja. Das ist so lange her jetzt.
War das Ende der 90er, Anfang der, oder um die Jahrtausendwende rum, als die auch 3, 4, 5 Mal die Meisterschaft gewonnen haben?
Leider habe ich keine Meisterschaft mit DRC gewonnen.
Ach, schade.
Meine erste Meisterschaft erst mit HK gewonnen.
Ah, also okay.
Spiele.
Und bist du dann direkt von Hannover nach Heidelberg gewechselt oder waren da noch Zwischenstationen dazwischen?
Nein, dann bin ich wieder zurück nach Saarbrücken gezogen, um zu studieren. Und dann war es immer so, dass ich einen europäischen Pass habe, dann habe ich immer in Saarbrücken gespielt und dann nach dem Saison immer nach irgendwelche europäische Land. Also ich habe in England gespielt, Irland, Italien. Das war so. In Italien habe ich meist mein Rugby gespielt, weil es mir sehr, sehr gern gefallen, da zu spielen. Und ich wollte auch die Sprache lernen.
Ja, auf jeden Fall viel rumgekommen. Wo hast du dann in Italien gespielt? Bei Lazio?
Lazio und dann in San Gregorio in Sizilien.
Okay. Was ist so dein Highlight aus all den Jahren, sagst du so? Also als du Club Rugby gespielt hast, welches Land, also war Italien da wirklich die Nummer 1?
Ja, also wenn ich jetzt immer denke, England war gut, Irland war auch gut, aber Italien war vielleicht für mich besser, da habe ich viel gelernt. Ich weiß nicht, wie man sagt in Deutsch, I'm a chair a lot.
Mhm.
Und wir haben ein sehr gutes Stürmercoach gehabt in Sizilien und da habe ich viel von ihm gelernt. Also guck mal, ich lerne immer noch was bei Rugby, auch jetzt schon mit unseren neuen Coaches, die sind wirklich gut.
Okay. Und wie, wann hast du dann zum ersten Mal, wie ist die Verbindung dann nach Heidelberg? Also wann hast du da dann angefangen zu spielen?
Ja, dann habe ich, glaube ich, 2009 nach meiner Saison in San Gregorio habe ich vor 2 Jahren aufgehört, Rugby zu spielen. Da habe ich, ich habe ein richtig gutes Jobangebot bekommen in Südafrika. Und dann bin ich zurückgezogen und mit Rugby 2 Jahre Pause gemacht, sodass ich auf dem Arbeit konzentrieren konnte.
Okay, und dann hast du gesagt, ich will doch noch unbedingt Rugby spielen und nach Deutschland.
Ja, ich habe für eine Leute geatmet, das heißt, ich habe keine Zeit, Rugby zu spielen. Danach haben wir zurück nach Kapstadt gezogen, weil mein Schwiegervater war sehr, sehr krank. Dann habe ich angefangen, wieder Rugby zu spielen und das war bei False Bay. Und da haben wir ziemlich gut entwickelt und viel Erfolg gehabt.
False Bay ist in Südafrika, oder? Nur dass das.
Ja, in Kapstadt.
Ja, in Kapstadt, genau.
Und dann war ich auch zum Western Province Vodacom Cup Mannschaft eingeladen, dann habe ich weiter gespielt und dann hat Kobis mir telefoniert und gefragt, ob ich noch Lust habe für Deutschland zu spielen und natürlich hatte ich Lust. Dann bin ich ein paar Mal rübergeflogen für die Rugby Europe Championships zu spielen.
Mhm.
Und dann, in die Zwischenzeit hat die Academy auch viel entwickelt und dann hat Robert Moore mir telefoniert, um zu fragen, ob ich Lust habe, also fest hier hinzuziehen nach Heidelberg.
Okay, und das war 2009?
Das war 2015.
Ah, 2015.
Ja.
Okay, vor 3 Jahren, ja. Und dann auch mit dem HRK jetzt ein, zwei Meisterschaften gewonnen, ja?
Zwei, ja. Die erste haben wir leider gegen Pforzheim verloren und die letzten zwei haben wir gewonnen.
Genau. Und jetzt in der Sommerpause bist du nach Frankfurt gewechselt. Auch zum SC Frankfurt 1880 mit noch ein, zwei anderen Spielern, oder?
Genau. Ja, da sind, glaube ich, 4 oder 5 von uns. Wir haben jetzt hier hingewechselt von die Academy.
Okay. Und jetzt habt ihr auch am Wochenende gegen die gespielt, oder? 30-12 gewonnen letzten Samstag?
Ja, genau.
Kannst du mal auf das Spiel, auf das Spiel so eingehen aus eurer Sichtweise? Also war das eine Überraschung, was ihr da gewonnen habt, oder habt ihr schon gedacht,
ja, dass... Wir haben schon, die HK hat schon am Dienstag ein schweres Spiel gehabt gegen Heinzelsheim TSV. Mhm. Und wir wussten, dass die würden vielleicht so ein bisschen, das ist nicht so einfach, zwei Spiele in einer Woche zu machen. Und wir wussten auch, dass die nicht so viel tief, also kein Bank sozusagen hätte. Und wir haben immer gedacht, das ist ja trotzdem ein starkes Spiel, weil die sind immer noch stark, so eine starke Mannschaft. Wir haben nicht so gut angefangen. Also das war in meiner Meinung ein wirklich harter Test, die ersten 20, 30 Minuten. Und dann ist es erst in die letzte Hälfte ein bisschen aufgegangen und wir haben unsere Bundesfunk-3 versucht bekommen.
Ja, und immerhin seid ihr jetzt Tabellenführer in der Bundesliga Südwest. Und ich meine, es steht das Spitzenspiel, also jetzt ist ja das kommende Wochenende ist Pause. Und dann spielt ihr zu Hause gegen die RG Heidelberg, was ja der zweite ist.
Ja. Also eins ist ganz klar, dass die Bundesliga dieses Jahr sehr, sehr offen wird. Also RGH haben jetzt auch viele Spiele gewonnen. Heinzelsheim sind ganz stark. Heusenstamm ist jetzt irgendwie besser geworden und viel Erfolg gehabt in den letzten zwei Spiele. Ja, das ist ein bisschen mehr spannend und wirklich gut für Rugby Deutschland, meiner Meinung.
Ja, auf jeden Fall, da stimme ich zu. Und du planst jetzt auch noch mindestens bis zum Ende der Saison in Frankfurt zu bleiben?
Ja, also ich bin hier angestellt als Trainer, der Jugendtrainer, obwohl ich noch spiele. Also Ziel ist jetzt WM Quali Marseille und wenn das klappt, dann mal schauen, dann gebe ich noch Gas bis WM und dann wird es dann langsam, ja, vielleicht muss ich die Rugby Boots aufhängen.
Ja, du bist 1982 geboren, oder?
Genau, ja, ich bin jetzt 36.
Ja, so ein, zwei Jahre kriegt man da vielleicht noch oder so, aber dann wird es vielleicht Zeit, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Wie sieht es dann aus? Also du hast dann auch nach der U21, also um jetzt mal vom Club Rugby wegzugehen, du hast mit der U21 Deutschland gespielt und dann aber auch später ab 2009 für die normale A-Nationalmannschaft gespielt, oder?
Ja, ich habe im ganzen Anfang auch weiter für Deutschland gespielt, glaube ich, bis 2005, dann war eine kleine Pause, dann wo ich noch in Italien 2008, 2009 war, dann habe ich immer noch nach Deutschland gekommen, um zu spielen.
Ah, okay.
Und dann gab es, glaube ich, nochmal Pause und dann 2014, 13, 15 habe ich wieder für Deutschland gespielt.
Ah, okay.
Was und dann fest in 2015 gezogen nach Heidelberg.
Ah, ja, okay. Und deine Position ist zweite Reihe bei deiner Körpergröße,
ja, manchmal, oder? Zweite Reihe, obwohl am Anfang meiner Karriere für Deutschland habe ich auch oft auf die Detail gespielt.
Ja, okay. Was ist so aus der gesamten Nationalmannschaftskarriere so Highlights und Lowlights?
Da gibt es schon viel, viel Highlights. Also immer für Deutschland das Spiel war für mich ein Highlight. Lowlights, ich habe darüber gedacht, da gibt es kein Lowlight für mich. Der größte Highlight war gegen Rumänien zu gewinnen in Offenbach.
Ja.
Das persönlich war es mein bester Highlight und auch für die deutsche Mannschaft damals, glaube ich, das war auch ein großer Highlight.
Okay. Und du hast ja auch an Auswärtsspielen teilgenommen mit der deutschen Nationalmannschaft.
Wie bitte nochmal?
Du hast auch an Away Games with the German National Team.
Ja, früher war es ein bisschen anders, also nicht so professionell, da gab es gute Tours. Highlight of Tour war auch für uns vor eineinhalb Jahren, glaube ich, waren wir in Kenia.
Mhm.
Vor zwei, drei Jahren waren wir in Brasilien, aber Kenia war echt ein gutes Tour für uns. Also ganz, ganz hartes Spiel.
Ganz knapp gewonnen mit zwei Punkten,
ja,
oder?
Ja, ganz knapp. Ja, genau. ganz am Ende hat Chris Hilsenbeck ein Drop-Go gemacht. Und da unsere, knapp 15.000 Leute und ein ganz, ganz gutes Gefühl im Stadion und ganz hartes Feld, ganz hartes Spiel und gut gewonnen. Und das war insgesamt ein ganz gutes Tour für uns.
Okay, das hört sich gut an. Wer ist denn, ich meine, du hast ja wahrscheinlich immer mal ein Zimmer geteilt mit irgendwelchen Leuten im Hotel.
Ja. Ja,
wer
ja.
ist so die der katastrophalste oder best and worst roommate?
Ja, das wird unbedingt Matthias Schosse sein. Der ist aus New Zealand, aber hat deutsche Mutter, glaube ich. Und der wohnt jetzt momentan in Schottland. Ich glaube, der wird hier für Lehrgang sein.
Und der, ganz, ganz der ist typ. Best oder worst roommate?
Ja, voll Witze und...
okay.
Nach ein ganz großes Teller Fleisch, dann ist es, ja. Man kann mal vorstellen.
Das hört sich gut an. Ja, jetzt das kommende Turnier in Marseille, wo man ja dank Rumänien und der anderen Mannschaften, die vielleicht ein bisschen was falsche Spiele aufgestellt sind, muss man denen auch dankbar sein, dass man da jetzt reingekommen ist.
Ja.
Ja, Kanada, Hongkong, Kenia. Also du bist jetzt eingeladen worden vom Mike Ford, der jetzt Trainer ist,
genau.
Zum Lehrgang, also Vorbereitungsspiel-Lehrgang, sag ich mal so, oder? Und wie viele Lehrgänge gab es da jetzt so und wann hat das angefangen?
Also momentan haben wir seit September, die Jungs trainieren montags, dienstags und donnerstags. Die Jungs, das in Deutschland sind, und was dahin, also dazu kommen kann, wir trainieren sehr, sehr hart auf unsere Spielzüge, Fitness und analysieren auch Hongkong, weil Hongkong ist unser erstes Spiel und wir wollen erstmal darauf konzentrieren. Das ist unser erster Schritt, Hongkong zu gewinnen und dann können wir dann auf Kanada konzentrieren und dann so weiter auch Kenia.
Okay, also von Spiel zu Spiel denken und ist auf jeden Fall die richtige Idee.
Ja, ich glaube, das wird unser erster große Lehrgang sein, ohne die Jungs aus Frankreich und Rumänien und England. Und dann, ich glaube, geplant ist noch eine friendly Spiel Ende Oktober und hoffentlich bekommen wir dann auch die Jungs, weil wir müssen alle zusammen spielen und arbeiten, weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht noch Friendly Test Match, Vorbereitungsspiel Ende Oktober hast du gesagt. Aber das steht noch nicht fest.
Genau.
Ne?
Nein, das ist noch nicht fest, nein.
Okay, und seid ihr dann auch, also es ist ja über drei Wochenenden verteilt, seid ihr dann noch komplett die ganze Zeit da? In Marseille?
Die Wochenende meinst du?
Also seid...
Nein, in Marseille, ja dann, also mein Verständnis ist, dass wir bleiben die ganze drei Wochen da.
Okay, ja, das macht auf jeden Fall Sinn.
Ja.
Und die anderen Spieler jetzt aus den anderen Ländern, werden die alle, werden die problemlos freigestellt von ihren Vereinen?
Soweit ich weiß, ja, die werden, also November ist Test Window, das heißt, ja, so, die müssen freigestellt werden, sonst gibt es ein bisschen Ärger.
Okay, und weißt du persönlich eigentlich, also ich meine, von den drei Teams, die teilnehmen, Kanada, Hongkong, Kenia, weißt du persönlich über die viel oder wusstest du schon, also über Kanada denke ich mal, die haben schon mal am Weltmeisterschaft auch teilgenommen und so, aber über Hongkong weißt du da viel?
Ja, also eigentlich schon. Ich war vor 2 Jahren in Hongkong für ein Trainerturnier.
Okay.
Und ich kenne 6 von den Jungs, die haben auch in Kapstadt gespielt und 4 von denen hat zusammen mit mir gespielt in Kapstadt und die sind jetzt durch Residency qualifiziert für Hongkong zu spielen. Und die haben bisher, meine Verständnis, die haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Also die spielen auf einem ganz großen Niveau. Die spielen zum Beispiel gegen Western Force in Australia und Fiji, Select und so weiter. Das heißt, die haben viel Spiele zusammen auf einem höheren Niveau zusammengebracht.
Mhm.
Was ein großer Vorteil für den sind. Vielleicht die einzige Vorteil für uns ist, dass wir sind hier, die Wetter ist schon ein bisschen kalt, wo in Hongkong ist es schon ziemlich warm.
Ja.
Und auch, dass die in Hongkong die spielen oft auf Kunstrasen und das Spiel wird ein Gras, also auf Rasen sein in Marseille.
Okay.
Hongkong wird definitiv stark sein. Ich habe auch so manchmal zu den Jungs schon vorher gesagt, dass keine von den Mannschaften in Frankreich würden mit so einer B- oder C-Mannschaft kommen. Die würden kommen, ja, in die beste Mannschaft überhaupt, weil die wollen auch zum WM gehen.
Na, auf jeden Fall. Ja, auf keinen. Also als ich zum ersten Mal von den drei Mannschaften gehört habe, ich meine, um ganz ehrlich zu sein, ich dachte so, naja, Hongkong wird ja am einfachsten sein, aber das ist natürlich genau das falsche Denken, wie du schon sagst. Ja. Da ist kein Gegner leicht und man muss da jeden ernst nehmen.
Ja.
Ja, wir vom Podcast werden vielleicht auch runterfliegen, mal gucken, wie wir das organisieren, ob wir jedes Wochenende da sind oder nicht. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Das wird cool sein.
Ja, wie ist jetzt, also um nochmal Nationalmannschaft Trainer zurückzukommen, Podketier ist jetzt Director of Rugby. Und Mike Ford ist Trainer seit ein paar Wochen, Monaten, der ja Rugby-League-Spieler war in England, drei Söhne hat, die alle, glaube ich, Rugby spielen und der auch generell als, naja, man kann schon sagen, Defense-Coach schon British and Irish Lions in Neuseeland war, Koordinator Defensiv in Irland davor und so auch, also der hat schon Ahnung und einige sagen, der ist wirklich Rugby-Brain.
Okay. Und also mit seiner Erfahrung, also das ist schon ein guter Vorteil für uns auch, mit seiner Erfahrung.
Okay, das hört sich gut an. Wird der denn, gibt es schon Pläne, falls man die Quali nicht schafft, bleibt der dann da oder ist das alles offen?
Nein, ja, leider davon kann ich, weiß ich gar nichts.
Ah, okay, ja, verstehe. Ja. Ja, dann hoffen wir mal. Also ja, ich denke, ganz Rugby Deutschland drückt die Daumen und dass du da dann auch dran teilnehmen wirst. Auf jeden Fall in Marseille. Das Letzte, worüber noch mal reden wollen, verfolgst du, oder das Vorletzte eigentlich, über was wir reden wollen. Erstmal, wie ist so deine Meinung? Ich meine, du hast jetzt auch eine lange Karriere, viele Länder gesehen. Wie ist so deine Meinung, Zustand deutscher Rugby im Vergleich von vor 10 Jahren, 15 Jahren, 18 Jahren oder so. Was siehst du so Positives und Negatives?
Ja, da gibt es nur Positive. Also,
gut.
Vor 12, 15 Jahren war es, wie ich so früher gesagt habe, also nicht so professionell. Weißt du, ich meine jetzt mit Ernährung und Recovery nach dem Spiel und Vorbereitung vor dem Spiel. Also damals haben wir nur Donnerstag zusammengekommen, Samstag gespielt und dann Sonntag wieder zu Hause geflogen. Das war schon ziemlich schwer zusammen zu arbeiten, dass man jetzt in eineinhalb Tage alles lernt, gegen Rumänien, Portugal, Jogen zu spielen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, zusammen dreimal die Woche zu trainieren. Mit Gym, also mit proper Strength and Conditioning Coaches, mit Stürmer Coaches, mit Verteidigungscoaches. Wir haben auch Kieran Lees, der ist eine Head Doctor, also. Der vorbereitet uns schon mit Mental-Sache, wie man denkt, das wird auslaufen und so weiter, so immer positiv zu bleiben. So das ist total different vor 15 Jahren bis jetzt.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ja, Donnerstag kurz mal 90 Minuten trainiert, Samstag Spiel, Sonntag dann weg und sonst nichts weiter. Ja. Das ist ja schon mal gut.
Meine einzige Hoffnung ist, dass es so weitergehen kann, dass es weiterentwickelt für Deutschland, weil ich glaube, wir sind auf die richtige Schritte. Wir müssen da immer weitermachen können und hoffentlich klappt das irgendwie. Also wenn unsere Staaten jetzt so gut sind, für sie eben zu qualifizieren, es kann nur besser werden in 4 Jahren für die nächste Gruppe Jungs, was durchkommen, weißt du?
Was denkst du, ist am wichtigsten für die, oder was das größte Hindernis, the biggest obstacle for German Rugby? Also wo muss man so die Weichen stellen? Ist es Jugendrugby jetzt? Ich meine, Frankfurt ist ja auch federführend im Jugendrugby oder noch andere Strukturen, Administration, Management?
Ja, Jugendrugby ist immer was Großes in jedem Land. Also Development von Jugend ist immer groß, weil die sind die Zukunft von Sporten in jedem Sport, in jedem Land. Zur Entwicklung von jedem Sport braucht man auch Geld, also Sponsoren und dass man das schaffen kann, weißt du, ohne das geht das nicht, meiner Meinung nach.
Okay, ja. Ja, stimmt wohl. Ja gut, dann so letzter Punkt, über den wir jetzt, da du ja aus Südafrika bist, müssen wir natürlich auch über, also was ist müssen, über Springboks, Super Rugby reden. Erstmal, verfolgst du eigentlich generell Super Rugby und oder Curry Cup? Also was da so die letzten Jahre passiert ist und guckst dir auch mal Spiele an oder ist das sowas, da bist du ganz raus, das interessiert dich gar nicht?
Ja, so allein unbedingt, aber Rugby ist mein Leben. So, wenn ich Zeit habe, wenn ich zu Hause bin, dann gucke ich immer was an. Also Curry Cup vielleicht nicht so oft, weil es ist nicht so einfach zu streamen hier. Aber Super Rugby definitiv gucke ich immer zu. Und auch dann die Rugby Championship, also Tri Nations, gucke ich jetzt auch gerne zu. Und wir würden definitiv am Samstag gucken, wie wir das schaffen kann, die All Blacks zu schlagen.
Ja, also da sind wir natürlich alle gespannt. Und das Super Rugby Format, also jetzt nehmen ja die Cheetahs und die Southern Kings spielen jetzt mit Schottland und Irland und so weiter in der Liga. Und davor die Southern Kings, als man die eingeführt hat in Super, als es von Super 15 auf Super 18 aufgestockt wurde, wurde das positiv in Südafrika aufgenommen oder eher negativ?
Ich glaube schon, also weil zum Beispiel die Kings und die Cheetahs, die spielen jetzt in dieses Pro Guinness Pro 14 und also das ist immer noch ein höheres Niveau. Also ich glaube, die Kings haben hier ein erstes Spiel vor 2 Wochen gewonnen innerhalb 2 Saisons. So das zeigt man auch, wie weit entwickelt Northern Hemisphere Rugby, also vor allem in England schon entwickelt hat. Mhm. Und weißt du, die Kings haben vor 2, 3 Jahren sehr, sehr viele Spiele gewonnen in Super Rugby. Aber jetzt in dieses Pro 14 ist es was anderes. Die Cheetahs auch, also das ist schon ein gutes Turnier. Vielleicht ist es ein bisschen schwer, immer so weit zu fliegen, aber es ist kein Unterschied zwischen Super Rugby und nach England zu fliegen.
Okay.
Oder also, Schottland oder Wales.
Also du siehst es eher positiv, dass auch Cheetahs und Southern Kings jetzt Pro 14 teilnehmen.
Ja, also immer, in meiner Meinung, immer Rugby auf ein höheres Niveau zu spielen, das kann nur positiv sein, weil die Coaches werden immer was lernen, die Spieler werden immer was lernen und das ist immer was positiv.
Ja, da stimme ich zu, auf jeden Fall. Ist so generell das Interesse in Südafrika, also ich habe mir jetzt auch viel Super Rugby angeguckt, die letzte Saison und auch die Jahre davor, ist das Interesse ein bisschen weniger geworden? Weil man sieht oft das mal leere Stadien, auch Super Rugby jetzt in Südafrika. Oder ist es einfach so, dass die Leute bleiben mehr zu Hause, gucken aber trotzdem noch Rugby? Oder,
die gucken trotzdem Rugby zu Hause. Ich glaube, es war, also Nick Mallett war früher 1998, 1999 war er Trainer des Springboks und der hat schon damals gesagt, dass die Tickets zu teuer sind. Und dadurch hat er seinen Job verloren. Und ich glaube, das ist immer noch das Problem. Also die Tickets sind viel zu teuer. Und wenn man denkt, es ist Winter und es regnet in Kapstadt, ist es besser, zu Hause zu bleiben und auf dem Fernsehen zu gucken. Das ist viel, viel besser. Ja, ich glaube, wenn Stadion auszuverkaufen, müssen die schon etwas ähnlich wie Deutschland sei, die machen auch Family-Tickets zu kaufen oder buy one, get one free oder dass mehr Leute reinkommen. Es ist eigentlich schade, dass die Stadions nicht so voll sind.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war schon ein bisschen erschrocken bei einigen Bildern. Meinst du, es werden vielleicht, die überlegen ja Super Rugby noch mehr aufzubrechen und dass noch mehr südafrikanische Teams in Europa spielen? Findest du das gut oder eher weniger gut oder ist das eigentlich egal?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was die jetzt machen, ist schon besser. Obwohl, wenn Ulster oder Munster zum Beispiel oder Glasgow, die fliegen nach Südafrika, sind die Stadions immer noch leer. Aber wenn die südafrikanische Mannschaft nach England oder Schottland fliegen, sind die Stadions schon voll. Das ist eine gute Frage. Vielleicht können wir auch eine Mannschaft weniger machen, dass die Vereine selbst verstärkt werden, also viel mehr Spieler haben, die starke sind, dann wird man auch merken, dass südafrikanische Mannschaften wird besser spielen in diesem Turnier. Die Stormers fangen immer gut an, dann das war die Lions, die sind im Finale gekommen, aber die schaffen das nicht, die Crusaders zu schlagen oder Hurricanes.
Ja. Okay, ja, Springboks Sieg in Neuseeland. Wie glücklich, ich gehe mal davon aus, dass das Spiel gesehen.
Ich habe leider das Spiel nicht gesehen, aber wir haben das verfolgt auf Twitter.
Ah, okay.
Aber ja, wie glücklich war ich unbedingt, also vor allem hier in Frankfurt SC 1880, da sind viele Neuseeland-Coaches. Dann habe ich die Bragging Rights bekommen für die letzte zweite Woche. Und meine Springbok-Trikot zu tragen. Aber wir haben, glaube ich, aus Mannschaft haben wir Glück gehabt, das Spiel zu gewinnen. Wenn man die Stats anschaut, war es fast unglaubbar, dass wir das Spiel eigentlich gewonnen haben.
Ja, hättest du damit gerechnet?
Position und Territory und alles, wir haben echt Glück gehabt. Und selbst hat Rossi Erasmus das auch gesagt, dass wir haben Glück.
Ja, stimmt. Hättest du damit gerechnet?
Ich hab eigentlich schon, weil ich habe gedacht, jetzt muss es schon sein. Also seit 2009 haben wir niemals in die Seele gewonnen. Schon 9 Jahre, das ist schon ziemlich lang. Und was Rossi Erasmus macht, die neue Springbok-Mannschaft, gefällt mir. Und hoffentlich können die das immer nur noch weitermachen, dass die jeden Wochenende so spielen kann und jedes Wochenende gewinnen kann. Vor allem für den WM nächstes Jahr.
Ja, nachdem es da so ein bisschen so ein Formtief gab, wie auch letztes Jahr, ist es auf jeden Fall ein positives Zeichen. Jetzt Samstag zu Hause, ich meine, All Blacks haben ja schon Rugby Championship gewonnen, aber trotzdem ist das Spiel, ich meine, ich gehe davon aus, All Blacks, also ich habe jetzt noch nicht die Aufstellung gesehen, heute ist ja auch erst Dienstag, aber die werden, denke ich ja mal, mit ihrer Top-Truppe auflaufen. Also Kieran Reid und Owen Frank sind ja schon da, denen haben sie extra die Pause gegeben. Wo siehst du da die, glaubst du, Springboks sind die Favorit oder ist es so ein 50-50-Ding?
Ich würde, also ehrlich zu sein, würde ich sagen 50-50, aber man muss mal überlegen, die History zwischen New Zealand und Südafrika, das geht so weit zurück und die All Blacks würden definitiv gewinnen wollen, weil die haben in New Zealand letztes Mal verloren und wir würden auch wieder gewinnen, dass wir das also Rest von Rugby World zeigen, dass wir sind gut genug, zweimal hintereinander gegen All Blacks zu gewinnen. Das wird ein ganz großer Test sein, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass das Wetter gut ist. Ich hoffe, dass die Stadion voll wird. Und die spielen auch in Pretoria, glaube ich. Das ist schon ein Vorteil für Südafrika, weil das ist sehr hoch, weißt du, hoch von See. Das ist nicht einfach, da zu spielen.
Ja, ich glaube, die rechnen auch mit einem fast ausverkauften Stadion.
Ja, das ist gut.
Soweit ich das gelesen habe. Ja, ist auf jeden Fall positiv. Wirst du es denn gucken können, wenn...
Nein, wir geplant ist am Samstag, wir haben ein Spiel untereinander mit allen Jungs, das zum Lehrgang eingeladen wird. Und dann danach ist ein Barbecue mit Spiel anzuschauen. So, ich werde definitiv das Spiel angucken.
Okay. Ja, ich auch. Ich freue mich auch auf jeden Fall. Ja gut, willst du noch irgendwas loswerden, irgendwas Wichtiges sagen?
Na also, hoffentlich bekommen wir gute Support in Marseille, auch wenn nicht alle das da schaffen, das da hinzukommen, aber Social Media und so weiter, dass wir richtig Support bekommen, weil das ist richtig ein Ziel von uns und wenn wir das schaffen, wird es ein ganz gutes Ding für Deutschland Rugby sein und auch für die Zukunft.
Gut, das sind gute Abschlussworte. Ja, dann danke für das Interview erstmal.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.